das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute schauen wir mal ins Portemonnaie bzw. aufs Altersvorsorgekonto, aufs Bankkonto und überall dahin, wo so ein paar Monetas zusammenkommen könnten oder auch eventuell tatsächlich fehlen. Denn es geht heute um das Thema Schulden, um das Thema Money Mindset. Wie gestaltet man denn eigentlich als Alleinerziehende auch finanziell ein gutes Leben? Das ist ja eins der härtesten Klischees, Alleinerziehende sind arm. Damit haben wir in vorangegangenen Folgen schon mal das ein oder andere Mal aufgeräumt. Aber wie genau Schritt für Schritt funktioniert das eigentlich und woran kann man sich da orientieren, wenn man jetzt gerade auf dem Weg ist, da sich was Vernünftiges aufzubauen? Silke, du und ich, uns beiden liegt das Thema ja sehr am Herzen. Fangen wir doch erstmal an. Ganz vorne, Schritt Nummer eins, die Finanzlage, das Money Mindset. Wo fängt man überhaupt an, wenn man irgendwie da sitzt, alleinerziehend wird und sich denkt, okay, und was bedeutet das jetzt für die Finanzen?
Ja, natürlich hat man da erstmal einen ganz großen Kloß im Hals, vor allem, ja, wenn man halt vorher alles auf zwei Schultern aufgebaut hat und plötzlich fällt was weg und dann denkt man sich, oh Gott, wie soll ich das jetzt alles schaffen? Soll ich jetzt irgendwie doppelt so viel arbeiten? Das geht doch gar nicht, gerade wenn man auch dann ne, die Kinder oder das Kind hat oder ein Baby hat oder vielleicht sogar noch schwanger ist und sich einen eigenen Wohnraum und vielleicht noch ein Kinderzimmer einrichten möchte und eine Erstausstattung braucht und so weiter und so fort. Und das ist ja wirklich ein sehr hartes Vorurteil. Alleinerziehende sind arm und leider bestätigt das auch die Statistik, dass es tatsächlich sehr, sehr viele arme oder geringverdienende Alleinerziehende gibt. Also da braucht man gar nicht um den heißen Brei rumreden. Das braucht man sich auch nicht schönreden. Das ist leider aktuell so. Und da ist die Frage, woran liegt's? Ja, und hier ist es eigentlich so, dass man vielleicht, bevor man seine Stunden aufstockt oder sich Geld leiht oder was auch immer, klar in Notsituationen, keine Frage, dass man wirklich von Grund auf anfängt und da gar nicht so sehr ins Außen schaut, sondern erstmal ins Innen schaut. Also wie ist überhaupt meine Einstellung zum Thema Geld? Weil das haben wir auch schon ganz oft erlebt. Gedanken kreieren die Welt. Also das manifestiert sich in der Realität. Und wenn ich genau mit dieser Einstellung rangehe, ich muss jetzt arm sein oder ist ja ganz logisch, dass ich jetzt arm bin oder ich werde nie wieder auf den grünen Zweig kommen, da rutscht der ein oder andere Zehner oder Zwanziger dann doch ganz schnell mal aus dem Portemonnaie raus, weil man sich denkt, naja, ist ja eh wurscht. Ne? Also dabei macht Kleinvieh viel Mist, in dem Fall vielleicht manchmal sogar, schafft man dadurch einen Schuldenabbau, was am Anfang etwas unrealistisch zu sein scheint. Aber lass uns einfach die einzelnen Schritte durchgehen. Also ganz klar, das Money Mindset ist an erster Stelle. Das heißt, wie ist meine Einstellung zum Thema Geld? Geh da wirklich mal in deinen eigenen Kopf rein und überleg mal, was ist Geld? Was bedeutet Geld für mich? Was ist Geld für mich? Wie ist auch meine Einstellung zum Thema Arbeiten? Also viele haben da ja auch die Einstellung, Arbeiten muss schwer sein, man muss da richtig rackern für sein Geld.
Ja, man spricht ja auch vom hart verdienten Geld, ne?
Genau, und das hört sich natürlich sehr nach Pein an. Und wenn man sowieso schon so viel stemmt am ganzen Tag mit Kind und Betreuung und Organisation und Mental Load, was da alles für Termine noch sind und vielleicht sogar noch einen Geburtstag vorbereiten und so weiter und so fort. Ja, da kann das Leben dann doch ganz schnell mal auf die Seele drücken. Ja, man gönnt sich dann irgendwie was oder was Größeres oder was auch immer. Und so schafft man es natürlich, gerade wenn man auch das Problem hat, auf Schulden zu sitzen oder gewisse Schulden vor sich herzutreiben, natürlich nicht runter. Sina, wie war das denn bei dir? Du bist ja jetzt wirklich eine, die mit der Erstausstattung und allem drum und dran ja wirklich, sage ich mal, sitzen gelassen wurde. Das ist schon eine ganz schöne finanzielle Hürde, oder?
Ja, das ist tatsächlich, ich plaudere da heute mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, weil ich finde, das darf man auch ruhig wissen, wie das am Anfang war. Und zwar, ja, ich hatte ja in der Schwangerschaft, ich bin ja schwanger geworden, kurz bevor mein Arbeitsvertrag auslief. Und ja, in diesem letzten Arbeitsjahr war ich eigentlich gerade in so einer Lohnstufe angekommen, wo ich wirklich komplette 4 Wochen auch mit gut über die Runden kam. Man sagt ja, Single-Haushalte sind ja sowieso am teuersten, ne? Stemmst halt alles alleine. Und ja, das ging dann gerade so klar. So, und dann kam diese Situation, dass ich halt schwanger wurde und wusste, okay, bis zum Mutterschaftsurlaub musste halt mit Arbeitslosengeld überbrücken. Geht nicht anders, weil die stellt hochschwanger ja kein Mensch ein. So, also 3 Monate darunter. Das heißt, da waren plötzlich ja auch nur noch 67% meines vorherigen Nettos dran, was eigentlich schon wieder ja ein bisschen zu wenig war, um vor allen Dingen dann auch noch die Dinge weiterhin zu tragen, die ich mir bis dahin halt aber auch geleistet habe. Also eins der ersten Sachen war halt zu realisieren, okay, das funktioniert finanziell nicht. Ich bin ja in der Zeit auch noch umgezogen, habe dann von dem letzten Geld, was ich noch hatte, hier eine Küche finanziert, die hier mit rein musste in die Wohnung, weil, ne, ist klar, du brauchst eine Küche mit dem Kind, ne, da denkt man ja dann immer schon 3-4 Jahre voraus. Ja, und dann habe ich alles Mögliche gekündigt, was ich kündigen konnte, alles, was wirklich überflüssig war, sei es irgendein Netflix-Abo oder sei es, ich meine, das sind 8 Euro oder 9 Euro, ja, aber die läppern sich ja zusammen. Hab mal noch irgendeine Zeitschrift, die kostet dich vielleicht im Quartal 40 Euro oder so, ja, alles da, alles weg. Das Einzige, was ich behalten habe, war der ADAC, obwohl ich zu dem Zeitpunkt nicht mal ein Auto hatte, aber mir war ja klar, auch das wird es irgendwann wieder geben müssen. Ja, und dann kommen natürlich diese ganzen zusätzlichen Kosten. Also erstmal bin ich wieder unter eine Lohnstufe gerutscht, mit der ich auch so wahrscheinlich nur ganz, ganz knapp klargekommen wäre. Und dann kommen ja die ganzen Zusatzausgaben, ne? Noch dazu. Einmal, was man so in der Schwangerschaft ja alles irgendwie sich anschafft oder wo man sagt, ach, das gönnt man sich vielleicht oder will das mal ausprobieren. Oder solche Sachen wie im Geburtshaus entbinden zu wollen, da zahlt man ja auch erstmal privat. Und all solche Sachen, also sämtliche Zusatzkosten, die Baby-Erstausstattung, dann war ich ja noch umgezogen, dann musste natürlich die Wohnung auch irgendwie einigermaßen eingerichtet werden oder ja, bis dann die Gelder umgestellt waren auf das andere, was mir dann zu dem Zeitpunkt zustand, gab es mal irgendwelche Gaps, da haben dann meine Eltern überbrückt. Ja, und im Prinzip haben meine Eltern da sehr viel überbrückt, das läpperte sich dann zusammen auf eine Summe von, gut, okay, das war jetzt nicht nur vom Anfang, sondern dann auch so die ersten 2-3 Jahre, bevor ich dann wieder richtig arbeiten konnte und wieder selber irgendwie finanziell Fuß fassen konnte, dass sich da eine Summe angesammelt hat über Dinge, die auch teilweise unvorhergesehen kamen, die letztendlich bei 14.000 Euro lag. Diese 14.000 Euro habe ich mittlerweile komplett zurückgezahlt, weil ich parallel immer, wenn es ging, auch was zurückgezahlt habe und mir da auch im Monat jedes Mal, wie bei einer Sparrate, ich habe mir jeden Monat als erstes, was runterging, war halt ein gewisser Betrag, der halt dann wieder zurückfloss an meine Eltern, um das Ganze irgendwie, um da von den privaten Schulden runterzukommen.
Jetzt hast du natürlich schon sehr viel vorweggenommen, also Sparrate und so, Gott, was ist das denn jetzt?
Ja, da kommen wir ja gleich zu. Ne, also es ist wie ein Dauerauftrag, also einfach ein Dauerauftrag, eine feste Summe, wo klar ist, okay, das ist genauso, das geht genauso fix und fest eingeplant vom Konto ab wie die Miete. Ja, da ist nichts dran zu rütteln, diese 250, 300, was weiß ich, 150, das variierte dann auch mal je nachdem, wie viel ich wusste für die nächsten Monate, wie es für die nächsten Monate sinnvoll war, wenn ich meine Einnahmen überblicken konnte, was ich ja als Selbstständige manchmal auch nicht unbedingt kann, aber mittlerweile relativ weit im Voraus, das funktioniert mittlerweile ganz gut. Ja, und das war natürlich so eine Summe, wenn man die auf dem Papier sieht, ich frage mich heute noch, also ich weiß ja eigentlich, wie ich es gemacht habe, aber trotzdem frage ich mich manchmal, krass, wie hast du denn das nebenbei noch gemacht, da irgendwie 14.000 Euro dir wieder von der Hacke geschafft?
Also du hast jetzt 14.000 Euro in wie vielen Jahren zurückgezahlt?
4.
In 4 Jahren zurückgezahlt, ja. Das ist schon so für nebenbei und die ganzen Ausgaben, die man noch hat. Und ich weiß, dass du ja auch investierst, das heißt, da läuft ja auch noch Geld. Ja. Genau. Auf ein anderes Konto, was jetzt nicht nur fürs Leben gebraucht wird. Mhm. Weißt du noch, wie du, also hattest du Angst davor, diese Schulden bei deinen Eltern zu haben oder hast du es einfach so akzeptiert oder hast du irgendwie am Money Mindset damals schon gearbeitet? Warst du dir sicher, dass du das auf jeden Fall wieder zurückzahlen wirst?
Ja, dass ich es auf jeden Fall zurückzahlen werde, auf jeden Fall. Ob ich das kann und in welchem Zeitrahmen ich das wirklich kann, nein. Aber mir war ganz klar, das hat für mich, also fürs eigene Gefühl, das ist einfach irgendwie wichtig. Man will das nicht haben. Auch nicht bei der eigenen Familie oder vielleicht auch gerade nicht bei der Familie. Da ist einem das ja manchmal sogar unangenehmer, noch als wenn es eine anonyme Bank ist, wo halt kein Gesicht dahinter steht. Aber das hat halt auch so, also was das mit mir gemacht hat, war vor allen Dingen auch dieses, ja, jetzt mal ganz ehrlich, ich habe ein extrem teures Studium hinter mir. Ich habe so und so viele Jahre, ich hatte ja zu dem Zeitpunkt schon 10 Jahre Berufserfahrung, ja, und du fragst dich dann teilweise, wann genau kommt denn eigentlich der Moment, wo man dann auch mal wirklich unabhängig ist. Es kann doch nicht sein, dass man irgendwie, bis man 30 ist, noch irgendwie finanziell auf die Eltern angewiesen ist. Aber das ist ja in ganz vielen Bereichen so. Teilweise studiert man ja heute auch, bis man 30 ist oder älter, so dass da ja sowieso, das ist ja heute fast normal, dass Kinder viel länger unterstützt werden. Früher sind die mit 16 in eine Lehre gegangen, hatten danach ihr Auskommen und lagen ihren Eltern dann nicht irgendwie großartig weiter auf der Tasche. Und heute gestaltet sich das Leben und die ganze Ausbildungssituation ja ganz anders, dass das, glaube ich, grundsätzlich sich gesellschaftlich auch verändert hat, wie lange Eltern Kinder immer noch weiter mit unterstützen und finanzieren. Aber das ist so ein Gefühl, wo du dir denkst, wird dieser Moment eigentlich jemals kommen? Ich habe schon so viel ausprobiert, so viel gemacht, kann ja eigentlich auch was. Warum bin ich darauf angewiesen? Gut, jetzt in dieser Situation muss man ja dazu sagen, das war ja nicht rein selbstverschuldet. Die Kosten, die meine Eltern da zum größten Teil übernommen haben, waren halt auch einfach mal Kosten, die der Kindsvater hätte übernehmen müssen, ne? Aber ja, da habe ich dann übers Gerichtsurteil, was ja dann erst viel später kam, da war der Kleine ja schon 8 Monate alt, da war ja schon die größte Summe hier irgendwie geflossen durch meine Eltern. Da gab es dann natürlich mal eine größere Nachzahlung, die er halt für diese ganze versäumte Zeit nachzahlen musste an ausgelassenem Unterhalt und so weiter und so fort. Das war dann auch eine Summe, die habe ich dann, zum einen habe ich damit die Küche abbezahlt und einen Teil dann auch wieder auf die Schulden angerechnet, also runterrechnen lassen bei meinen Eltern. Und das ist, ja, das Gefühl ist ein komisches, weil man das natürlich nicht haben will. Klar war, ich werde das auf jeden Fall zurückzahlen, weil das war so ein persönliches Muss. Auch einfach, das gehört sich halt einfach so. Vor allen Dingen vorher, ganz ehrlich, soll ich meinen Eltern sagen, ja, übrigens, und wir fliegen jetzt demnächst mal 3 Wochen da und dahin, und die stehen dann da und denken sich, ach, dafür hast du Geld, aber schuldest du uns nicht noch was? Weißt du, das ist ja auch was, man will ja eigentlich gar nicht mit anderen Dingen anfangen oder ins schönere Leben kommen, wenn man das mit sich mitträgt. Also das war so mein persönlicher Anspruch, bevor ich mir das aufbauen kann, was ich gerne haben will, dieses flexibel sein und auch dieses wieder reisen können und so, muss das vom Tisch sein. Das gehört einfach hier weg vom Tisch. Ne, das heißt ja nicht, dass man sich zwischendurch nicht mal irgendwie was gegönnt hat, was irgendwie vielleicht letztendlich überflüssig war oder so, ne? Wo man jetzt im Nachhinein sagt, ja Gott, hätte ich jetzt auch eher abbezahlen können, wenn ich das und das nicht gemacht hätte. Aber darum geht's ja auch gar nicht. Das ist ja manchmal fürs Seelenwohl auch einfach wichtig. Es geht darum, kontinuierlich daran zu arbeiten und das irgendwie aus dem Weg zu schaffen. Also das war mein Leitbild. Und ja, ich bin auch mit diesem Bild aufgewachsen. Arbeiten ist hart. Man muss sich anstrengen, damit man viel Geld verdient. Ich sehe ja auch, wie viel mein Vater arbeitet und wie anstrengend sein Job ist und was der da alles leistet. Und ja, das sieht man halt, damit wächst man halt auf. Aber mittlerweile ist mein Mindset ein anderes. Das hat sich durch diese Situation natürlich ergeben, weil man dann anfängt, sich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Wir sind ja beide damals auch auf Madame Moneypenny gestoßen. Und man kommt mehr und mehr an den Punkt, wo man ja in sich, also man richtet den Blick ja immer mehr auf sich selbst und fragt sich, okay, wie möchte ich denn Dinge für mich definieren? Das kann ja anfangen über Affirmationen, die man sich setzt. Und irgendwann ist man an dem Punkt, wo man alles so ein bisschen hinterfragt und auch hinterfragt, wieso genau muss das schwer sein? Das darf doch auch einfach sein. Wenn ich für mich entscheide, dass Geld verdienen einfach sein darf, dann ist es das auch. So, und das ist so das, wohin sich das gedreht hat innerhalb dieser Zeit. Und das ist das, was ich jetzt, nach bestem Wissen und Gewissen versuche zu leben. Ne? Also dieses, es darf leicht sein. Nein, ich muss nicht irgendwie mein Kind 45 Stunden wirklich irgendwo anders wissen, oder ich muss einfach nicht Zeit gegen Geld tauschen. Ich darf auch leichte Großaufträge haben, sage ich mal, die was abwerfen, was halt eine schöne Summe ist. Und ja, das darf halt leicht sein. Man darf, muss sich erlauben, dass es einfach sein darf.
Ja, das ist jetzt schon eine sehr schöne Affirmation, die du gesagt hast. Also man kann sagen, und das sind diese Affirmationen, das sind einfach so kurze positive Sätze, die sozusagen in der Gegenwart jetzt schon stattfinden, auch wenn es jetzt sich noch nicht so anfühlt, als wären sie jetzt schon real. Aber wenn man die sich immer wieder sagt und sagt und sagt, Gedanken, Wiederholungen formen tatsächlich dann auch die Außenwelt. Also wenn man sich sagt, Arbeiten darf leicht sein und ich habe ich habe immer genug Geld oder das Leben beschenkt mich in Hülle und Fülle, ich habe alles, was ich brauche, ich kann mir alles leisten, was ich möchte und so weiter und so fort, kann man, da sucht man sich einen schönen Satz aus, vielleicht formuliert man den für sich selbst um. Auf dem Blog gut-alleinerziehend.de gibt es auch die ein oder andere Affirmation für alle möglichen Lebensbereiche. Das muss ja nicht nur der Geldbereich sein, es kann auch Gesundheit sein, es kann Organisation sein und so weiter und so fort. Arbeitsleben, ne? Arbeiten darf leicht sein, Arbeit fällt mir leicht, die Arbeit geht mir leicht und locker von der Hand. Ich habe auch, als ich mein Buch geschrieben habe, eine Affirmation benutzt, wo ich in so ein Zeitproblem reinkam, weil ich dann auch keine Umgangswochenende mehr hatte, habe ich auch mit einer Affirmation gearbeitet, dass ich genug Zeit habe, das Buch zu schreiben und dass es mir leicht und locker von der Hand geht. Und tatsächlich immer, wenn ich wieder man kennt das ja, da wird der Brustkorb so ein bisschen eng und man kriegt so ein bisschen Schnappatmung, so uiuiuiui, das wird doch nix, ja, so eine leichte Panikattacke, wo man denkt, uiuiui, da könnte man natürlich genau an der Stelle anfangen, in so ein negatives Gedankenkarussell einzusteigen und sich da reinzusteigern und am Ende des Tages irgendwie völlig platt auf der Couch zu liegen, heulen und sich sagen, mein Leben ist scheiße, das wird nix mehr. Das ist nämlich genau der Knackpunkt an der Stelle, und wenn man genau an der Stelle das merkt, diese Enge im Brustraum, und sich sagt, so Moment, ich gehe jetzt mal kurz auf den Balkon oder raus oder wo auch immer hin, in einen schönen Kraftraum, in einen schönen Ort, vielleicht auch mal kurz irgendwie in die Natur. Atme mal diese Enge weg, lasse das los, so, oh nee, Schulden, ich lasse es jetzt los, und oh, Pein und Mühe, ich lasse dich jetzt los. Und sich dann genau an die Stelle, wo dieses böse Gedankenkarussell anfangen möchte, die Affirmation steckt. Und zwar dann genau wie so ein kleines Mantra, das kann man sich auch 20, 30, 40, 50 Mal hinterher aufsagen, bis dieses Gefühl langsam aufhört, dieses Negative, dass man nicht mehr in diese negative Gedankenspirale rutscht, sondern dann wirklich aufgefangen wird von der Affirmation. Und je öfter man das wiederholt, tatsächlich mehrmals am Tag, am besten morgens beim Aufstehen, vielleicht beim Zähneputzen, vielleicht an jeder Ampel, wo man steht, bei Rot, abends, wenn man ins Bett geht oder sich noch ein kleines Abendritual macht, da wirklich diese Affirmation einbauen oder mit Klebezetteln an Spiegelbappen. Und immer, wenn man dran vorbeiläuft, einmal tief einatmen und die Affirmation vor sich aufsagen, weil das ist tatsächlich was hilft. Das hat mir auch bei dem Buch unglaublich geholfen. Und das ist auch ein Punkt, wo ich eingestiegen bin als Alleinerziehende. Ja, so Knall auf Fall verlassen, ein Haus mit echten vertraglichen, ja, Summen, Tilgungen, Zinsen und bösen Reglements, was passiert, wenn ich das jetzt alles nicht schaffe, nur mit Elterngeld, was auch schon etwas weniger war als beim ersten, weil ich da nicht mehr, also weil ich da ja dann auch selbstständig wurde und da waren jetzt noch nicht so die Riesensummen, also das war auch Schnappatmung, sage ich mal. Da habe ich auch sehr viel mit Achtsamkeit gemacht, also wirklich gute Momente genießen, böse Gedanken wegdrücken erstmal ein Stück weit. Also wirklich Gedanken, Gefühle durchleben, aber die Gedanken wirklich versuchen zu stoppen, ganz wichtig, diese Gedankenspiralen. Und da kam dann schon noch so die ein oder andere Rechnung, die nicht bezahlt war oder dann Sachen, die man ja vorher nicht weiß, wenn man so ein Haus hat, irgendwelche Grundabwasser oder Müll, Straßenreinigung oder irgendwie Grundsteuer oder so, nochmal irgendwie irgendwas Rechnung und GZ, die irgendwie ein halbes Jahr nicht bezahlt wurde von meinem Ex. Also das waren dann plötzlich immer wieder, kam dann eine Rechnung rein, wo ich dachte, Mist, ich muss die jetzt bezahlen, ja, und das Konto schrumpfte und schrumpfte und ja, und dann wollte ich ja auch weg aus dem Ort, habe mir eine Wohnung zur Miete gesucht, dann lief das auch noch parallel, also ich habe mein Haus abbezahlt und währenddessen noch eine Wohnung gemietet, eine Kaution hinterlegt, eine Küche gekauft, also da war ich schon wirklich so am Ende und ich hatte ja vorher schon sehr viel, wir hatten das Haus ja nicht lange, ich habe ja schon sehr viel von meinem vorher Ersparten tatsächlich ins Haus reingebuttert, ne, also das wäre auch eine geringere Kreditlast hatten.
Wenn ich fragen darf, wo lag dein Puffer denn noch, den du da hattest? Dann als du dann parallel gelaufen bist.
Also ich muss sagen, da sind auch Wunder geschehen, weil ich hatte ja dann noch ein Auto vorher, hatte ich ja auch noch irgendwie finanziert, also mit Raten. Das war alles ein bisschen eng gestrickt an der Stelle. Ich weiß es heutzutage gar nicht mehr, wo mein Puffer lag. Ich habe mich immer noch gewundert, dass ich noch ein paar Euro gefunden habe. Ich habe aber auch ein paar Konten gehabt, also da hat sich immer mal wieder irgendwo was versteckt. Oder es kam dann doch nochmal eine Steuerrückzahlung oder doch nochmal irgendwo was rein. Ich habe allerdings nie meine Eltern angepumpt. Also ich habe es immer gerade so geschafft. Sie haben es zwar angeboten, aber ich habe es immer gerade so geschafft. Und ich wusste ja auch gar nicht, wo es beruflich dann hingeht. Wie gesagt, ich hatte ja nur dann das Elterngeld und Kindermindestunterhalt und Kindergeld. Und dennoch habe ich das irgendwie geschafft und da muss ich wirklich sagen, das lag auch oft, also sehr viel daran, dass ich natürlich diese Puffer hatte und dass ich die auch beim Hauskauf nicht bis zum letzten Euro weggeschröpft hatte. Ganz wichtig, immer dieser Notgroschen für Unvorhersehbares, der war zwar damals noch nicht so hoch, heute würde ich so zwischen 3 bis 6 Monate mal locker auf dem Konto, auf irgendeinem Notgroschenkonto haben wollen.
Aber wie lange hattest du vorher gearbeitet? Du hattest ja auch ein paar Jahre mehr schon vorher gearbeitet, um den anzusparen, ne? Bei mir war es ja jetzt zum Beispiel so, ich bin ja gerade erst angefangen, sage ich mal. Ich war ja gerade erst in diese Lohnstufe gekommen, wo man jetzt dann irgendwie hätte anfangen können zu leben. Da war ja noch nicht so viel, was ich jetzt irgendwie hätte zurücklegen können zu dem Zeitpunkt. Über wie viele Jahre hast du da vorher für dich selber da schon so vorgesorgt, sage ich mal?
Also mir war das damals gar nicht so bewusst, dass das jetzt irgendwie Notgroschen ist. Also ich hatte ja eine Ausbildung gemacht, die ging bis 2000. Da war ich dann ganze 23 Jahre alt, habe dann 1,5 Jahre gearbeitet, bin dann nochmal in ein Studium reingegangen und habe mir da elternunabhängiges BAföG, habe ich dann bekommen. Das musste ich natürlich auch wieder zurückbezahlen. Ja. Da habe ich dann auch noch so eine Frist versäumt und dann da hätte ich nämlich noch mal ein paar Tausender gespart. Da habe ich mir so in Bobbes gebissen.
Oh, nein.
Habe ich mich so geärgert, ja. Und also im Prinzip dann, wie gesagt, das Glück während des Studiums war allerdings, dass ich schon die Lehre hatte und dementsprechend ganz gut als Freelancer mit einem ganz anständigen Stundenlohn, gut für heute, also heute würde ich sagen, es war nichts, aber für damals, für als Student, wo viele für 10 Euro die Stunde gearbeitet haben, war das schon mit 30 oder 40 Euro die Stunde, war das schon ganz gut und ich hatte da auch gewisse Agenturen, wo ich regelmäßig mit Aufträgen versorgt wurde. Das war nämlich sehr, sehr gut. Dadurch habe ich da schon angefangen, gewisse Rücklagen so ein bisschen aufzubauen. Und hatte auch eine sehr günstige Wohnung zum Glück. Das ist auch mal so eine Sache, also dass man da gar nicht, wenn man mehr Geld oder also wenn man plötzlich so in so eine Gehaltsstufe kommt oder in so einen Geldfluss kommt, dass man dann auch gleich seinen Lebensstil entsprechend anpasst nach oben, weil dann kann man diese Rücklagen halt nicht bilden.
Ja, genau.
Und mir war damals irgendwie klar, ich war mit dem zufrieden, was ich so hatte. Auch die Lage war gut und es hatte natürlich einige Abstriche, aber das war für mich in Ordnung. Und dann bin ich nach dem Studium, das war glaube ich 2006, war ich fertig. Und 2011 wurde ja mein Sohn geboren. Und davor fingen wir ja schon an mit ein paar Umzügen, die Geld gekostet haben und Hauskauf. Nee, obwohl Hauskauf war erst kurz nach der Geburt von meinem Sohn. Na jedenfalls, das waren dann 2006, da habe ich nochmal erstmal nur in weiter als Freelancer und dann erst, ich glaube 2008 in die Festanstellung. Also viel Zeit war das jetzt nicht, muss ich sagen, aber ich habe es immer versucht, meinen Lebensstil einfach jetzt gar nicht so exorbitant ausufern zu lassen, weil wenn man da 40, 50, 60 Stunden die Woche arbeitet, dann fehlt auch oft, also mir hat zumindest die Kraft gefehlt, da jetzt noch irgendwie einen auf dicke Hose zu machen, ganz ehrlich.
40, 50 Stunden arbeiten, da hake ich mal gerade ein und frage mal, wie war denn damals dein Money-Mindset? Weil wenn du jetzt das 40, 50 Stunden arbeiten, war das ja dieses eher unbewusste Zeit gegen Geld tauschen zu dem
Richtig.
Zeitpunkt.
Richtig, ja,
wie hat
ganz
sich
genau.
Wie hat sich das denn bei dir entwickelt und womit bist du denn, mit welchen Leitsätzen bist du denn da aufgewachsen und was genau hat das verändert?
Also ein Leitsatz, den ich als Glaubenssatz verinnerlicht habe, den habe ich erst später geknackt. Das war nämlich, dass meine Mutter mal sagte, die seit den Kindern dann eigentlich nie wieder in der Festanstellung war, die immer sagte, naja, wenn man in der Festanstellung ist, kriegt man eh nie das Geld, was man wert ist. Und deswegen habe ich das immer so ein bisschen so, hart arbeiten, ja, aber irgendwie macht man es nicht nur für sich, sondern irgendwie auch viel so viel für alles andere drumherum und das... Ja, das hat, ich weiß nicht, so diese Festanstellung ist dann eh nicht so mein Ding gewesen. Ich habe es damals halt gemacht, weil einfach in dieser Branche ist es so, Designagentur, dass man, ich hatte noch so dieses, die sichere Festanstellung im Kopf und eine gewisse Fürsorgepflicht von den Vorgesetzten und den Chefs oder den Chefinnen und und man stößt sich da halt erstmal, sage ich mal, so ein bisschen die Hörner ab in so einer Festanstellung, weil man auch gar nicht so an, sage ich mal, also ich wollte natürlich schon mal größere Projekte haben und ich wollte da auch Kundenkontakt haben und das von vorne bis hinten begleiten und nicht immer nur als Freelancer so zum Abarbeiten, ja. Und da habe ich auch viel mitbekommen, dass manche halt wirklich nur als Freelancer gearbeitet haben. Die haben dann gar keine Festanstellung mehr bekommen in der Agentur, weil die Zeit als Freelancer nicht gegolten hat als Arbeitszeit. Als Weiterbildung, sage ich jetzt mal. Die werden dann bei
null. Total surreal, oder? Weil ich meine, die haben sich irgendwie selbst am Leben erhalten. Irgendwie muss es ja geklappt haben.
Ja, und die haben ja alle, also die haben ja ihre Jobs abgegeben, sonst hätten sie ja nicht überlebt.
Ja.
Na, jedenfalls, deswegen einfach Festanstellung, und das Agenturleben ist halt einfach 9 bis 18 Uhr Minimum, ja, jeden Tag. Und ich bin aber eigentlich ein ganz anderer Energietyp, und da bin ich halt recht schnell geschreddert. Deswegen, so lang war da meine Zeit nicht. Ich habe da alle Learnings mitgenommen, bin auch recht schnell aufgestiegen, habe gegeben, was ich konnte, und habe dann an einem Punkt festgestellt, dass es einfach nicht meine Welt ist, als es mir dann wirklich gesundheitlich nicht gut ging. Und da fing dann das Umdenken an. Also da fing dann an, was will das Unternehmen, wo will das Unternehmen mich hinziehen, was will ich eigentlich, was macht mir eigentlich Spaß. Also zum ersten Mal so ein Umdenken in, was ist eigentlich meine Welt? Ja, also nicht nur, weil der Chef will, dass ich das und das mache oder in die und die Position reingehe, muss ich das auch wirklich tun. Und da muss ich sagen, habe ich eigentlich auch die Zeit der Elternzeit und der Familiengründung genossen, um einfach mal den Kopf klar zu kriegen, weil sonst kriegst du den ja gar nicht klar. Und dann war wirklich die Entscheidung mit dem Kind, ich hatte mir das etwas einfacher vorgestellt, dann kam die nächste Entscheidung, wie machst du weiter nach einem Jahr?
Ja.
Und als ich dann merkte, was es bedeutet, eine Geburt, also allein die Geburt und Mutter zu werden, das war wirklich ein wahnsinniges Erlebnis. Dann, was es bedeutet, Eltern zu sein, dann, was es bedeutet, sich um ein Kind zu kümmern, und dann, was es bedeutet, wie weit ist ein Kind mit einem Jahr? Und
fertig, und dann, tschüss, viel Spaß beim Studium.
Und dann noch zu sehen, wo auch so staatliche sind. Wille hingeht, so von wegen, ja, Kinder noch früher in die Kita, noch früher in die Krippe, muss ich sagen, da hat sich zum ersten Mal eine innere Stimme so richtig laut und schmerzhaft gemeldet und gesagt, das fühlt sich überhaupt nicht gut und richtig an. Und das war auch so ein Punkt, wo ich anfing, so auf meine innere Stimme zu hören. Also es gibt ja so manchmal so dieses Engelchen und Teufelchen links und rechts. Und das eine will das und das andere sagt das. Das eine sagt, hey, mach doch weiter mit Karriere und Prestige und Ansehen und gönn dir halt dreimal Urlaub im Jahr. Und die andere Stimme sagt, irgendwie ist das deine Welt? Und dann muss man wirklich unterscheiden lernen, was ist wirklich die innere Stimme, die gute innere Stimme, und was ist irgendwie das Ego, das irgendwie nur so einen Schein wahren will, sage ich jetzt mal. Mhm. Oder dass manchmal Glaubenssätze wiederkäut, die tief in einem drin verborgen sind, die aber mit dem eigentlichen Leben, also wo ist der Glaubenssatz, also wo kommt die Stimme her? Die Frage ist immer, wo kommt diese Stimme her? Wer hat das gesagt, von wem habe ich das und glaube ich da wirklich dran?
Ja, genau. Wo du gerade sagtest, Karriere, ne? Da habe ich ja jetzt auch für mich, auch innerhalb der letzten Monate, auch nochmal so einen Glaubenssatz irgendwie aufgelöst. Und zwar, das ist auch ganz interessant, das hängt mir noch irgendwie so nach. Und zwar erzählte mir eine ehemalige Kollegin mal, dass eine andere Kollegin, die so mein Alter, vielleicht ein bisschen älter war und halt so mega auf Karriere gepolt war und so, und die hat wohl in meiner Abwesenheit gesagt, so nach dem Motto, ja, wie doof ist die denn, dass die jetzt ein Kind kriegt, damit macht sie sich ja die ganze Karriere kaputt. Ich muss dazu wissen, ich war 25, als ich schwanger wurde, und 26, als ich Mama geworden bin. Und das fand ich schon immer spannend, Leute, die diese Meinung haben, weil das sind dann diejenigen, die mit Mitte 30 anfangen oder mit Ende 30, weil ihnen dann einfällt, ach ja, Kinder, ja, eigentlich ja doch. Und das Interessante ist ja, dass ja statistisch gesehen macht man Karriere mit Ende 30. Das heißt, eigentlich zerschießen die sich ja die Karriere viel mehr, indem sie die Kinder kurz bevor sie diesen letzten Jump machen würden, kriegen, anstatt ich, die theoretisch das ja jetzt auch dann noch machen könnte, weil mein Kind ist dann halt schon mal irgendwie 10, 14 Jahre alt, ne? Da ist es dann wieder möglich. Ganz interessant, einmal so dieser Leitsatz Karriere, aber was ich noch viel spannender dran finde, ist, für viele ist das ja wirklich ein Ziel, Karriere. Und ich habe mich gefragt, was meinen die damit? Was meinen die eigentlich damit? Und meine Vorstellung, was ich immer mit Karriere verbunden habe, war halt auch viel Geld, ne? Aber ich bin an diesen Punkt gekommen, wo ich festgestellt habe, das ist nicht das Gleiche. Das, was ich nämlich die ganze Zeit meinte, was ich immer meine, auch mit Karriere, wenn ich das höre, ist finanzielle Unabhängigkeit. Das ist das, was für mich hinter dem Wort Karriere steckt. Und das ist nicht das, was die anderen praktizieren, die davon reden, dass sie eine Karriere haben oder machen oder haben wollen. Weil um finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen, brauche ich keine Karriere. Da muss ich einfach nur mir selber erlauben, was wir am Eingang schon gesagt haben. Ich muss mir eigentlich nur erlauben, dass Geld verdienen leicht sein darf. Und man darf einfach auch mal seinen Mind öffnen, seinen Kopf mal dafür öffnen, seinen Geist öffnen, für Ideen, die es einem leicht machen. Da kommen wir jetzt wieder zu meinem Lieblingsthema, passives Einkommen, ne? Wird mal kurz erklärt, also dass man seinen Geist dafür öffnet, was mache ich denn eh in meinem Leben oder was möchte ich denn gerne mal machen, wo ich einmal Zeit drin investiere und was mir vielleicht fortlaufend ein bisschen Geld einbringt. Es können ja solche Sachen sein wie zum Beispiel du als Grafikdesignerin hast geile Ideen für irgendwelche Designs und so. Ja, dann bastelst du dir vielleicht einfach ein paar Designs zusammen und lädst die auf so einen Spreadshop hoch und Leute, die das cool finden, kaufen das auf einem T-Shirt gedruckt oder auf einer Tasse gedruckt und du kriegst da halt jedes Mal deine paar Euronen für ab, ne, wenn das läuft. Habt ihr mal irgendwie so ein Gag oder was jetzt hier in der Pandemie alles für irgendwelche Sprüche und Zeichnungen mit diesem Virus kursierten? Also so Sachen, die auch vielleicht so ein bisschen saisonal sind oder so ein bisschen vom Weltgeschehen abhängen. Da muss man ja nur einmal auch was Größeres, Cooleres haben oder du erfindest so eine Figur wie so ein Ottifanten, was halt irgendwie die Leute total cool finden, ja. Oder wie mit unseren Büchern zum Beispiel. Ja, wir beide haben diese Ratgeber geschrieben, also du dein, ich mein, weil es uns eine Herzensangelegenheit ist und weil es da gerade bei dem Thema Alleinerziehen für uns ja wirklich auch ums Eingemachte geht. Das ist ja einfach unser Herzblutthema. Aber letztendlich ist ja auch das eine Einnahmequelle, die halt monatlich seit Veröffentlichung immer mal ein paar Euro einspielt. Das muss ja nicht viel sein, aber wenn man viele solcher Dinge hat oder viele solcher Dinge macht, wird's ja irgendwie leichter, weil umso weniger Zeit muss man in irgendetwas anderes investieren, wenn man sowieso nicht will, ne? Also irgendwann, das befreit ein ja auch in dem Hinblick, dass man sich mehr für die Dinge öffnet, die man ausprobieren möchte. Man wird halt mutiger, ne? Wenn man weiß, ja, das habe ich ja schon mal sicher, jetzt probiere ich mal dieses oder jenes aus. Und das ist halt was, was ich festgestellt habe, dieses Wort Karriere existiert für mich eigentlich nicht mehr, weil das ist einfach für mich, steckt da was ganz anderes hinter. Deswegen finde ich das immer total spannend, dass bei Finanzen, dass es immer um Karriere geht, weil Karriere ist ja nicht gleich finanzielle Unabhängigkeit.
Genau, und Karriere ist für mich auch noch was ganz anderes. Du hast jetzt gesagt, für dich ist es finanzielle Unabhängigkeit. Ich hatte immer gedacht, wenn ich Karriere mache, dann bin ich irgendwie auch in einer gewissen Weise berühmt in einem gewissen Kreis, anerkannt, vielleicht so eine Art Experte, aber ja, auf jeden Fall kriege ich ganz gutes Geld für das, was ich gerne mache. Und da ist nämlich jetzt genau bei mir der Knackpunkt gewesen, weil ich nämlich dann gegenüberstellte, was will die Firma von mir, wo will die Firma mich hinhaben, was will ich eigentlich selbst, was brauche ich momentan, geht's um Geld, geht's um Anerkennung, geht's um irgendeine Neuentwicklung, was auch immer. Und da stellte ich fest, das eine, die Karriere in der Firma ist fremdbestimmt. Das heißt, ich werde da nie 100% den Finger drauf haben und meinen Weg gehen können, weil es einfach nicht meine eigene Firma ist und meine eigenen Interessen verfolgt. Und habe ich auch gesehen, wie da manchmal wirklich Personalpoker gespielt wurde. Dann war da irgendwie ein Bedarf und dann wurde halt einer irgendwie so ein bisschen umgebogen und da reingesteckt. Da habe ich gedacht, nee, das ist mir zu viel Risiko. Irgendwann heißt es, ja, du musst jetzt irgendwie, was weiß ich, wir hatten dann noch eine Filiale in Hamburg aufgemacht, wo ich dachte, ja, irgendwann heißt es dann, du musst dein Leben hier aufgeben und nach Hamburg gehen, wenn du, und da hatte ich ja schon so viel Zeit und Energie reingesteckt und irgendwie war mir das zu unsicher. Also diese Fürsorge eines Arbeitgebers habe ich da irgendwie nicht mehr gesehen. Ich wollte das mehr selbstbestimmen. Ich hatte zwar immer gedacht, so eine Freiberuflichkeit oder eine Selbstständigkeit oder ein Unternehmertum oder was auch immer, das ist halt sehr unsicher, aber genau das, was du sagst, diese vielen kleinen Dinge können einen wirklich wunderbar absichern und es ist ja nicht so, dass ich dann dauerhaft meine Zeit tausche. Also ich weiß, in der Zeit, wo ich in der Festanstellung war, hätte ich nicht eigene Projekte ins Leben rufen können. Dann kam die Elternzeit, da kam das Umdenken, das Umschwenken.
Ja, genau.
Hinzu, ich hatte da noch die zweite Absicherung durch meinen Mann, wo ich dachte, naja, mehr als schief gehen kann es nicht und Teilzeitstelle findest du überall wieder, du bist ja weiter am Ball, ja. Und dann mit dem Alleinerziehenden werden, wo dann meine Tochter ja erst gerade frisch geboren war, kam natürlich dann nochmal der zweite Schritt, schafft man es auch ohne die zweite Schulter? Also ohne das zweite Standbein. Und dann stellte ich fest, dass tatsächlich es ohne viel besser lief, weil mein erstes, also das eine Standbein, auf das ich so gesetzt hatte, recht verschwenderisch war. Und jetzt möchte ich dann nochmal an so ein paar Punkte anknüpfen. Also das ist nämlich immer die Gefahr, wenn da eine gewisse Geldsumme einfach in der Familienkasse ist, dann gewöhnt man sich da schnell dran, dann gewöhnt man sich an gewisse ja Annehmlichkeiten oder was auch immer. Und das ist halt auch die Gefahr. Also viele Einnahmen haben auch immer das Gefahr, dass man halt auch viel ausgibt oder meint. Dann natürlich, wie du vorhin sagtest, jetzt hatte ich da eine gewisse Einkommensstufe, jetzt wollte man da gewisse Dinge auch haben, gewisse vielleicht Statussymbole oder Urlaubsgeschichten, ne, indem man dann im Freundes...
Damit meinte ich tatsächlich, dass ich in der letzten Woche des Monats vorher noch tatsächlich, okay, ja, noch normal einkaufen gehen kann.
Okay, alles klar. Also, ja gut, aber bei manchen ist es ja dann wirklich so, weißt du, die haben sich da echt ihre Beine ausgerissen, ja. Sind da die Karriereleiter irgendwie 1-2 Stufen hochgegangen und dann, was weiß ich, dann, ja, dann muss das Leben doch jetzt endlich mal auch was Annehmliches bieten, wenn das andere schon so eine Plackerei ist, ja, und dann fängt man da an in Autos oder Uhren oder was auch immer zu investieren oder in schöne Kleidung, weil man es auch braucht fürs Berufliche und so weiter und so fort. Und dann wird das wieder ein großer Ausgabenrattenschwanz. Mhm. Deswegen, also das Erste, was man eigentlich tun sollte, um wirklich
wegschaffen, das existiert
nein,
nicht.
Nein, erstmal eine Bestandsaufnahme machen, ja. Und zwar eine ungeschönte und nicht na ja und ich könnte, nein, ganz ungeschönt. 2, 3, 4 Monate lang einfach notieren, Einnahmen, Ausgaben und da bietet sich ja alles Mögliche an. Das kann man auf dem Handy machen, das kann man in einer App machen, das kann man auf irgendwelchen Excel-Tabellen machen. Ich habe zum Beispiel eine Excel-Tabelle auf dem Handy, damit läuft das relativ gut. Das kann man auf dem Papier machen, wobei da hat man immer das Problem, da schreibt man dann die Zahlen so schön auf, aber zusammengerechnet wird es nicht automatisch. Und wenn man das dann irgendwie einmal am Ende des Monats macht, merkt man, uiuiui, blöd, ja, war jetzt doch wieder mehr Ausgabe als Einnahme. Und das ist ganz wichtig zum Thema Sparen, hatten wir ja auch schon mal eine Podcast-Folge, da einfach nochmal in unseren Podcasts gucken, das würde ich jetzt fast sogar ein bisschen ausklammern, wo man alles überall einsparen kann. Ja, und wenn man das dann eine Zeit lang gemacht hat mit dieser Bestandsaufnahme, also wirklich den Ist-Zustand einfach mal festhalten, so wie man lebt, ohne dass man jetzt schon anfängt, hier und da zu drehen oder zu schauen, hat man mehr Einnahmen als Ausgaben? Hat man mehr Ausgaben als Einnahmen? Auf jeden Fall, um aus den Schulden rauszukommen, hilft es nichts. Man muss die Einnahmen also rauf und die Ausgaben runter. Und das ist, wie Sina vorhin auch schon so schön sagte, natürlich nicht mit mehr Arbeitszeit, weil wie gesagt, wir als Alleinerziehende, wir haben ja... Also mir ist mal aufgefallen, je enger so ein Korridor wird, umso kreativer werde ich. Ja, also je unmöglicher es wird, das ist vielleicht auch meine Designerader, meine Kreativitätsader, desto mehr weiß ich, wo, also da habe ich nicht mehr so viele Möglichkeiten. Und wenn man jetzt da einfach nur drauf schaut und sagt, ich muss die Einnahmen rauf, also schraube ich meine Arbeitszeit rauf, das ist bei uns Alleinerziehenden nicht machbar, weil einfach die Kinder, das Kind, der Alltag, die Organisation, die Abläufe auch Zeit brauchen.
Ja, und machbar mal hin oder her, auch ohne Kinder, wer will das denn eigentlich? Also jetzt mal rein auch vom Wollen, wer will denn das so? Also wenn ich doch einmal Blut geleckt habe oder einmal höre, dass es anders geht, dann bin ich persönlich da gleich interessiert dran und möchte das dann unbedingt wissen und ausprobieren. Ich kann mir auch nicht, also ich glaube, die wenigsten wollen wirklich weiterhin irgendwie sonst Arbeitszeiten hochschrauben und so. Also klar, gibt vielleicht einige
also ich
wenige,
weiß,
aber...
Ja, also ich weiß noch ganz genau, wie mein Herz mir geblutet hat, als ich dann... in dieser Festanstellung von 9 bis 18 Uhr war und ich einfach, außer im Urlaub oder am Wochenende, wo das Schwimmbad eh völlig überfüllt war, nicht mehr einfach so nachmittags schwimmen gehen konnte. Während der Lehre hatte ich andere Zeiten von 7 bis 3:15, das heißt nachmittags schwimmen kein Thema, ja. Oder einfach, sage ich mal, eine gewisse Freizeitgestaltung am Nachmittag, die mir wichtig war, so abends Inliner fahren, semi-schön, ja. Und dann stellte ich fest, gerade so in den etwas dunkleren Jahreszeiten, der Tag ist weg. Ja. Ich habe nur gearbeitet, ja, also und diese Qualität mit Kind habe ich dann doch wieder festgestellt, dass es durchaus schön ist, am Nachmittag auf irgendeinem Spielplatz oder in irgendeiner Wiese zu hocken oder durch den Wald zu spazieren. Das erfüllt mich weit mehr als, was weiß ich, irgendein Konzert oder irgendeine Abendveranstaltung. Und da ist wirklich jetzt dann die Sache zu schauen, wie kriegt man das hin? Wir hatten ja auch schon so einen schönen Podcast mit Alleinerziehend anders, die auch die Selbstständigkeit oder die auch Alleinerziehenden helfen in die Selbstständigkeit, wenn auch erstmal nur nebenberuflich, also eigene Projekte nebenberuflich zu machen. Ja. Du hattest ja vorhin schon so einen schönen Blumenstrauß erwähnt, eigene Projekte, passives Einkommen aufbauen. Wenn man in einer Anstellung ist, vielleicht zeitlich begrenzte Zusatzprojekte oder sagen, okay, für den und den Zusatzlohn, macht man das und das extra, aber nach eigener Zeiteinteilung. Oder was auch schön ist, meine kleine Schwester macht das, die zockt mit Bitcoins. Hat jetzt dieses Jahr schon so schön viel verdient, dass sie sagt, nö, ich habe mein Gehalt für dieses Jahr habe ich verdient. Ist ja, doch cool. Auch mal eine geile Sache, ne?
Mit der muss ich mich mal unterhalten, bitte.
Ungenutztes verkaufen oder was ich auch schon gehört habe, ist, wenn man einen eigenen Garten hat oder die Möglichkeiten hat, dass man Pflanzensamen verkauft, Ableger verkauft, was weiß ich, Eier, meine kleine Schwester hat auch Wachteln schon verkauft, die vermehren sich ja von selbst.
Ja, Zimmer untervermieten, hattest du mal in irgendeiner Folge gesagt.
Zimmer untervermieten, Airbnb, ich hoffe, das läuft dann auch bald wieder einigermaßen anständig an. Also da gibt's unglaublich viele Möglichkeiten. Und das ist wirklich diese Kreativität. Und das ist jetzt was sehr spannend ist, wenn man diese Bestandsaufnahme jeden Monat macht. Und das sozusagen, das ist ja so eine Art Haushaltsbuch, so kann man das ja wirklich bezeichnen. Und so ein Haushaltsbuch hat natürlich auch andere Möglichkeiten. Nämlich, dass man das wirklich nicht nur zum Ist-Zustand benutzt, sondern zum Steuern, also ein Steuerelement daraus macht, indem man sagt, okay, hier notiere ich natürlich auch alles, was so extra reinkommt. Das macht natürlich Spaß, wenn dann plötzlich so die Einnahmenspalte höher wird. Oder man kann das mit der Sparrate sagen, dass man sagt, wenn ich jetzt so, naja, so ein paar Monate muss man schon mal seine Ein- und Ausnahmen einfach mal aufschreiben, weil dann kommen Sachen, die nur im Quartal abgebucht werden oder nur einmal im Jahr abgebucht werden. Die hat man sonst nicht so auf der Liste und dann hat man sich vielleicht eine Sparrate geknüpft. Oder sagt sich, hey, ich habe jetzt irgendwie 2 Monate lang Einnahmen plus gehabt und dann hat man aber vergessen, dass da nochmal irgendwie die dicke Autoreparatur im nächsten Monat kommt, ja, die dann natürlich alles wieder runterreißt. Und darum geht's bei dieser Sparrate, dass man sagt, okay, ich beobachte das und wenn ich jetzt feststelle, ich habe jeden Monat 100 oder 200 oder 300 Euro plus, dass man sagt, okay, diese, sagen wir 200 Euro, packe ich mir am Anfang des Monats auf ein anderes Konto, sei das jetzt ein Schuldenabbaukonto oder ein Investitionskonto oder was auch immer für ein Konto, ja einfach mal weg. Das nennt man Pay Yourself First. Also du bezahlst dich zuerst und dann heißt es nicht nur, dass alles immer nur abgeht von deinem Geld, sondern dass du die Möglichkeit nutzt, auch für dich selbst schon was zur Seite zu legen am Anfang des Monats. Blöd ist natürlich, wenn man am Ende des Monats dann wieder in die Miesen rutscht, so wie du sagtest, in der letzten Woche nicht mehr richtig einkaufen kann und man dann anfängt, wieder was von dem Konto zurückzuholen, dann ist das nicht die richtige Sparrate.
Dann schön, wenn man dann die Möglichkeit hat, was zurückzuholen.
Ja, natürlich, das ist natürlich
nicht?
Schön.
Hatte ich nicht, aber ja.
Nee, also dann ist die Sparrate zu eng gestrickt. Dann muss man wirklich nochmal gucken, kann man in den Ausgaben noch was runterschrauben? Kann man in den Einnahmen noch was raufschrauben? Da gibt's ja auch viele Möglichkeiten. Verträge checken und Handyvertrag checken oder was weiß ich, Getränke selbst mitnehmen und essen, wenn man unterwegs ist.
Versicherungen nochmal überarbeiten oder wechseln.
Richtig Sachen machen mit den Kindern, die kein Geld kosten. Das kenne ich nämlich auch, dass ich nämlich dadurch, dass ich dann so ein Haushaltsbuch hatte und so eine Kontrollinstanz im Prinzip drin hatte, dass ich sagte, so, das sind so meine Ausgaben, das sind meine Einnahmen diesen Monat, ach blöd, guck mal, jetzt wird es doch ein bisschen eng gegen Ende des Monats, ich will jetzt nicht nochmal für 100 Euro einkaufen gehen, weil dann bin ich im Minus, das möchte ich nicht, natürlich noch nicht richtig im Minus, das ist ja sozusagen diese vorgelagerte Instanz, weil es nicht einfach gleich direkt auf dem Konto ist, sondern einfach nur auf diesem Haushaltsbuch steht und man möchte das ja dann doch so einhalten. Und dann wird man doch recht kreativ, was man vielleicht noch kochen könnte oder wo man vielleicht doch noch mal eine kleine Einnahme herbekommen könnte und so. Und das ist nämlich diese vorgelagerte Instanz, die einem hilft, dass es halt nicht weiter in die Miesen rutscht, dass man sein Girokonto nicht weiter überziehen muss. Ja, und jetzt kommen wir natürlich dann zu dem Thema Schulden abbezahlen. Welche Methode, Sina, hast du benutzt? Was kennst du für Methoden, um Schulden abzubezahlen? Und wie schafft man es dabei nicht, die gute Laune zu verlieren?
Also mir macht dir das ganze Thema viel Spaß, weshalb mir irgendwann auch Schulden abbezahlen sehr viel Spaß gemacht hat. Also ich habe mich wirklich jedes Mal darüber gefreut, wenn ich auch mal irgendwie eine kleine höhere Summe, so ein bisschen mehr mal oder den Dauerauftrag mal hochstufen konnte, wenn es jetzt irgendwie Anfang der Corona-Krise auf einmal, ja, wo man sich nicht so sicher war, wie sieht's aus, und ich hab's runtergestellt auf irgendwie 100, 150 Euro, war ich dann wieder sehr glücklich, wenn ich's auf, ja, auf 250 Euro wieder hochstellen konnte, und dann auch mal sehr glücklich, wenn ich dann irgendwie so einen Zusatzauftrag hatte, den ich nicht monatlich habe, aber monatlich schon wusste, okay, ich komme über den Monat, und diese Zusatzeinnahme, die brauche ich nicht zwingend für den Monat, ist halt eigentlich cool, weil es wäre jetzt ein Puffer, ne? Aber nein, direkt dann da reingegeben, dass das vom Tisch ist, ne? Also das hat irgendwann auch Spaß gemacht, also mir persönlich, das einfach loszuwerden. Und ich freue mich jetzt auch schon darauf, wenn ich dann vorzeitig mein Auto auslöse. Das ist nämlich das Einzige, was ich noch habe. Ich finanziere ja auch mein Auto monatlich. Und das ist das nächste Ziel. Das werde ich auch schaffen, dass ich das deutlich vor Ablauf der Zeit, ich habe jetzt gut die Hälfte rum, und ich werde das aber spätestens Anfang nächsten Jahres auch vom Tisch kriegen irgendwie. Ist zumindest der Plan und sieht aktuell auch so aus, als könnte das klappen. Kommt so ein bisschen drauf an, inwiefern mir die Einkommensteuer noch reingrätscht. Ja. Es macht einfach Spaß, und meine Methode dabei war halt einfach wirklich, wie beim Investieren auch, du sagtest ja eben schon, du weißt ja, ich investiere ja auch, einen Betrag entsprechend festzulegen, den ich halt, der einfach vom Konto läuft am Anfang des Monats. Da gucke ich gar nicht groß drauf, das läuft halt weg, und was nicht auf meinem Konto erscheint, ist nicht da. So, und da fiel diese Rate auch mit rein, die halt von alleine verschwand, sage ich mal. Und das ist was, das funktioniert bei mir ganz gut, diese Methode, das einfach normal vom Konto laufen zu lassen, weil das läuft ja nirgendwo hin, wo ich es zurückholen könnte. Und dasselbe, ich bin ja in ETFs investiert, können wir später nochmal kurz drauf eingehen, aber da ja auch, das ist halt Geld, das ist gebunden, da gehe ich nicht bei. Und ja, du sagtest, ich weiß ja, ich habe das auch parallel gemacht, eigentlich macht man es ja so, die Regel ist ja eigentlich Schulden abbauen, Notgroschen ansparen, investieren. Jetzt kann man sagen, das mit dem Notgroschen habe ich vernachlässigt, habe aber parallel zum Schuldenabbau angefangen zu investieren. Das ist mir total bewusst, dass ich da ein persönliches hohes Risiko trage, dass wenn irgendetwas passiert, ich da an meine ja private Altersvorsorge ran muss. Habe aber die Hoffnung, dass ich bevor so ein Fall kommt, nun schaffe, einen vernünftigen Notgroschen anzusparen. Das ist ein Risiko, das war mir bewusst, und ich bin das eingegangen, obwohl ich weiß, dass das nicht die Regel ist, wie man es eigentlich tun soll. Also Regel, Schulden abbauen, Notgroschen anlegen, investieren. Nicht unbedingt so machen, wie ich das gemacht habe. Man trägt einfach ein Risiko, und das, was ich mir in den letzten 2 Jahren an Investments aufgebaut habe, kann ich mir mit dem Hintern wieder komplett einreißen. Ne? Das ist erst safe, wenn ich diesen Notgroschen dann auch mal irgendwie angespart habe. Das ist mir aber vollkommen bewusst, das ist halt ein Risiko, das habe ich für mich persönlich entschieden, das trage ich, das gehe ich ein.
Jetzt ist es natürlich so, das hört sich jetzt an, wie heißt das, also erst was Schulden, Notgroschen und investieren, und irgendwie hat man das Gefühl, also ich hatte das am Anfang gemacht, dass ich wirklich versucht habe, alles so zusammenzustreichen, was nur irgendwie ging, und dabei ist der Spaß ganz arg auf der Strecke geblieben, weil ich natürlich dann überall angefangen habe zu sparen, und natürlich, wo spart man als erstes, natürlich bei dem Freizeitpark oder bei...
Habe ich genauso auch angefangen am Anfang, erstmal überall von absparen, sich nichts gönnen und nein, oder auch so ein schlechtes Gewissen halt haben am Anfang, dieses, nein, ich kann mir das doch jetzt nicht kaufen, ich muss doch die Schulden abbezahlen und das geht doch nicht, oder auch, was denken die wohl, wenn die sehen, ich habe mir hier das und das Neues gekauft und schulde da noch irgendwie so viel Geld oder so, ne? Aber das ist was sich gewandelt hat. Also da muss man wirklich gucken, dass man sich kleine Sachen da erlaubt, weil die, wie ich eben schon sagte, halt fürs Seelenwohl auch wichtig sind. Das ist auch wichtig für die eigene Gesundheit. Und das ist halt tatsächlich etwas, das kommt vielleicht noch vor dem Schuldenabbau, die eigene Gesundheit. Weil wenn man da ins Ungleichgewicht gerät, dann funktioniert gar nichts mehr. Dann kommt man auch irgendwann nicht mehr zum Schuldenabbezahlen, weil man dann ganz andere Probleme hat.
Ja, wobei Schulden drücken schon sehr aufs Gemüt. Also das ist auch was wirklich auch krank machen kann, wenn man da so kein Licht am Ende des Horizonts sieht. Aber wenn man natürlich recht hohe Schulden hat, wie auch immer die entstanden sind, dann ist es natürlich so, dass man sich dann denkt, okay, wenn ich jetzt alles zusammenspare, dann habe ich in den nächsten 20 Jahren keinen Spaß mehr. Also das auf gar keinen Fall machen, weil dann, das ist wie mit dem, ich will jetzt abnehmen, und im Januar geht man dann schon nicht mehr ins Fitnessstudio, ja. weil es einfach ein zu hoher Berg ist, den man da abtragen muss. Und das ist wirklich ganz wichtig, dass man sich Sachen gönnt, bewusst gönnt. Das kann man auf verschiedene Art und Weise machen. Man kann zum Beispiel auch eine gewisse Summe X am Anfang des Monats auf ein Spaßkonto stecken. Man kann ein Glas machen, wo man alle 5-Euro-Scheine reinsteckt oder wo man Münzen, alle Münzen sammelt, die man irgendwie beim Einkauf als Wechselgeld zurückbekommt. Wie auch immer, das ist ganz wichtig, dass man da neben dem Notgroschen, der wirklich nur ein Notgroschen ist, also der wirklich im Notfall verwendet werden muss, wenn doch nochmal das Auto spontan irgendwie kaputt geht, dass man es bezahlen kann. Und nicht dann wieder irgendwo anfängt, was in Raten zu machen, weil da ja jedes Mal auch noch Zinsen mit draufkommen. Da wirklich zu gucken, dass man sich so eine, oder auch im Haushaltsbuch. Ich hatte im Haushaltsbuch bei mir dann eine Rubrik aufgemacht, die hieß Freizeit, und für die hatte ich 50 Euro jeden Monat bereitgestellt. Das reicht für einmal Freizeitpark oder viermal Schwimmbad mit Pommes und so weiter und so fort. Also das, damit können dann die Kinder leben. Dann, damit konnte ich sagen, ja, wir waren jetzt erst und vielleicht gehen wir nächsten Monat nochmal oder wie auch immer. Also damit kann man ganz gut hantieren, und da merkt man dann auch, dass man dran ist am finanziellen Thema, dass es gut ist und dass es läuft und dass es aber auch nicht mit einem zu großen Einbußen der Lebensqualität einhergeht, weil das macht tatsächlich auch wieder unglaublich schlechte Laune. Und dann fängt man an, es dann doch schneller wieder aufzugeben und wieder in seinem alten Trott zu verfallen. Ja, das waren im Prinzip unsere Themen zum Thema Schulden abbauen. Mhm. Es gibt auch noch eine ganz spannende Methode von Bodo Schäfer, die 50-50-Methode, wo er auch ganz genau sagt, nicht alles, was im Monat da ist, was man erübrigen kann, in das Schuldenabbezahlen stecken. Ja. Sondern er sagt auch, wir machen eine 50-50-Methode, das heißt 50%, die man erübrigen kann oder die man festgesetzt hat, die gut jeden Monat laufen, in den Schuldenabbau stecken und 50% in den Notgroschenaufbau stecken. Also, dass man es tatsächlich auch parallel laufen lässt. Weil was hat man, wenn man alle Schulden abbezahlt hat? Man hat nichts, ja. Ja. Wenn man es aber etwas zeitlich strecken kann, das lohnt sich natürlich für Dinge, die jetzt zinsfrei sind, ja. Wie eventuell
0% Finanzierung
oder die Schulden bei den Eltern. Also ja. An der Stelle wirklich zu gucken, wo sich's also wirklich die Sachen, die zinsbelastet sind, nicht, aber die anderen, die zinslos sind, da kann man das durchaus noch etwas zeitlich strecken. Also es geht hier nicht um schnellen Wettbewerb, ganz schnell die Schulden loszubekommen, sondern einfach ist gut, also gut damit, also sie anzunehmen. Aber auch ja. Zu planen, wie man sie loswerden kann.
Aber Bodo Schäfer bezieht das ja auch auf Gehaltserhöhung. Da hattest du ja eben auch einmal drüber gesprochen, dass man dazu neigt, seinen Lebensstil anzupassen. Und und Bodo Schäfer sagt das ja, okay, bei jeder Gehaltserhöhung wendet er ja auch diese 50%-Regel an. Interessant ist übrigens die Geschichte, wie Bodo Schäfer schuldenfrei geworden ist. Kennst du die? Also Bodo Schäfer war ja selber sehr hoch verschuldet, schon als junger Mensch, hatte dann einen Mentor. Und das Resultat war, der ist in eine Einzimmerwohnung gezogen. Also da hat sich wirklich verkleinert, der hat da wirklich den Verzicht geübt in diesem Bereich, ja. Und hat es so geschafft, das, was er sonst für eine Dreizimmerwohnung vielleicht ausgegeben hätte, einzusparen etc. Also der hat da alles runtergeschraubt, ist auch eine Methode, aber keine Methode für Alleinerziehende, weil bitte zieht nicht mit euren Kindern für einen Schuldenabbau in eine Einzimmerwohnung oder glaubt, dass ihr ja auf dem Sofa schlafen könnt. Nein, also das ist was, da haben wir ja auch in unserer Immobilienfolge oder in der Wohnsituationsfolge am Anfang mal drüber gesprochen. Was die Räumlichkeiten angeht, schon gucken, dass es auch euch und den Kindern gerecht wird, weil ihr wollt ja nicht ewig nur in so einer Durchgangsstation leben. Und ja, für alle anderen ist das vielleicht eine Option in so einem Einzimmer.
Ja, es heißt ja auch, unser Alltag ist das Leben unserer Kinder. Also also wenn man da entsprechend dann sich 10 Jahre selbst kasteit, dann ist es für die Kinder halt 10 Jahre ihrer Kindheit, die da ja entsprechend geprägt werden.
Und die wachsen mit dem Glaubenssatz auf, ja, uns geht schlecht, wir sind arm, wir haben nichts. Dann haben genau. Die dasselbe Problem mit dem Money-Mindset. Also auch da ein positives Money-Mindset weitergeben an die Kinder. Da wird es in Zukunft von mir persönlich tatsächlich auch noch das ein oder andere zu geben zum Geldwissen für Kinder. Darf man gespannt sein, wird noch etwas dauern und etwas Zeit in Anspruch nehmen, aber auch da kommt noch mal was.
Wo wir gerade bei so ein paar Tipps sind, also man kann sich durchaus mal Frugalisten angucken. Mhm. Das sind nämlich Menschen, die durchaus ein sehr gebildet, also durch ihre Bildung sehr, sehr hohe Einkommen erzielen, teilweise in der IT-Branche oder wo auch immer. Mhm. Und sich aber ganz bewusst dafür entscheiden, so wie Bodo Schäfer, dann doch vielleicht, also nicht aus der Not heraus wegen Schuldenabbau, sondern einfach, weil sie sagen, ich möchte eigentlich nur arbeiten, bis ich 40 bin. Mhm, das heißt, vorher jeden Cent tatsächlich wegstecken, investieren, wie auch immer, um dann mit 40 oder 35 oder wann auch immer dann aus dem Berufsleben aussteigen zu können und im Prinzip von den Erträgen zu leben. Und die haben auch ganz tolle Tipps, wie man hier und da günstiger lebt. Man kann ja auch bei Lebensmitteln sparen zum Beispiel. Da gibt's ja auch Lebensmittelrettungen, die man dann machen kann, was man in der Freizeit mit den Kindern machen kann, wo man irgendwo Lebensmittel dann abholt und verwertet oder weiter verschenkt oder verteilt, wie auch immer. Also da gibt's ganz tolle Sachen, die man sich mal angucken kann. Und ja, das finde ich bei den Frugalisten sehr positiv, weil es halt nicht aus der Not heraus ist, was ja meistens immer so einen negativen Anstrich hat, sondern wirklich aus dem Wollen und dem bewussten Umgang mit den Ressourcen entsteht. Ja, und da gibt es wirklich sehr viele Sachen, die man sich ja überlegen kann. Auf jeden Fall.
Eine abgeschwächtere Form des Frugalismus wäre dann der Minimalismus. Es beginnt wirklich mit diesem Bewusstsein für die Dinge, die man hat, was man haben muss, braucht man das alles etc. und greift tatsächlich auch so ein bisschen mit in die Finanzen rein, aber auch ins Umweltbewusstsein und ganz viele andere Bereiche. Und aber auch, ich finde, es verschafft einem auch nochmal so eine gewisse Freiheit, auch so ein, ja, dieses Gefühl, nein, man lebt nicht im Mangel, wir brauchen ja eigentlich gar nicht so viel, wenn man die Dinge mal auf das Wesentliche reduziert. Gibt von Silbermond ein schönes Lied, mit leichtem Gepäck. Ja, Silke, ich glaube, damit haben wir alle Punkte dieser Folge, glaube ich, einmal angesprochen. Und mich würde total interessieren, wie ihr das macht. Wie sieht's bei euch eigentlich aus? Seid ihr verschuldet? Seid ihr nicht verschuldet? Habt ihr vorgesorgt schon vor den Kindern? Oder ist bei euch das auch erst mit den Kindern gekommen, dieses Thema Altersvorsorge durch die Situation alleinerziehend zu sein? Schreibt uns das gerne. Ihr findet uns ja auch auf Instagram und Facebook unter das AE-Team. Oder ihr schreibt uns einfach eine E-Mail an aeteampodcast@gmail.com. Ja, ich würde sagen, ich freue mich auf die nächste Folge und bin ganz gespannt auf eure Geschichten. Meldet euch gerne mal.
Ja, an dieser Stelle möchte ich mich auch von euch verabschieden. Und an allerletzter Stelle möchte ich euch noch meinen Glaubenssatz, den ich seit 1-2 Jahren habe, zum Thema Geld mitgeben. Der heißt nämlich, ich liebe Geld und Geld liebt mich. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao.
Tschüss. Das war das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen, mit Sina Wollgramm und Silke Wildner.
Wie lange kann ein Mörder sein dunkles Geheimnis bewahren? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit? Jedes Jahr werden bei der Polizei rund 100.000 Menschen als vermisst gemeldet. 3% davon, also 3.000 Menschen, bleiben länger als ein Jahr verschwunden. Einige werden nie wieder gesehen. Seit gut 3 Jahren arbeitet die Polizei in NRW mit sogenannten Cold Case Units. Das sind Abteilungen, die wirklich nur damit beschäftigt sind, Mordfälle zu bearbeiten, die teilweise seit Jahrzehnten ungeklärt sind. Ich bin Mike Mattis, Radioredakteur und News-Anchor, und ich spreche mit Ermittlern über diese Fälle. In meinem Podcast Licht ins Dunkel, Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier beleuchten wir gemeinsam mit Profilern, Staatsanwälten und Mordermittlern Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle aus ganz Deutschland. Immer in der Hoffnung, dass Angehörige endlich Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit bekommen.
Licht ins Dunkel. Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier. Eine Produktion von Mike Mattis und der Podcastfabrik.